Die Schweiz ist eines der wenigen Länder weltweit, die konsequent auf Neutralität, direkte Demokratie und politische Selbstbestimmung gesetzt hat. Bis vor kurzer Zeit jedenfalls. Doch genau diese Prinzipien stehen heute zunehmend unter Druck. Durch internationale Bündnisse und eine immer stärker werdende politische Verflechtung mit der Europäischen Union droht der Schweiz ein schleichender Verlust ihrer Souveränität. Darüber spreche ich heute mit Dr. Stefan Rietiker, dem Präsidenten von ProSchweiz. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Dr. Rietiker.
Vielen Dank.
Wir sprechen heute über Brandthemen der Schweiz. Das ist mein erstes Interview, wo ich wirklich auch in diese Themen mit reingehe, weil ich mich da bisher immer sehr zurückgehalten habe, weil ich das auch als nicht sehr angemessen empfunden habe, in ein anderes Land zu kommen und dann irgendwie Kritik auszusprechen. Aber Sie dürfen das und Sie werden das und Sie werden das Ganze auch argumentativ untermauern. Ich möchte Sie aber mal als erstes unseren Zuschauern vorstellen, Herr Dr. Rietiker. Sie sind Arzt und Unternehmer sowie Präsident von ProSchweiz. Sie haben 1985 an der Universität Zürich promoviert und waren zunächst mehrere Jahre in der inneren Medizin tätig. Danach übernahmen Sie Führungsfunktionen unter anderem bei Roche, Boehringer Mannheim, Schering Plough, Covance, Sulzer Medica bzw. CenterPulse sowie LifeWatch und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Seit der Gründung von ProSchweiz im Jahr 2022 stehen Sie der Bewegung als Präsident vor und vertreten dort insbesondere Anliegen der schweizerischen Souveränität, direkten Demokratie und Neutralität. Das sind auch alles Themen, die Sie als Mensch, glaube ich, persönlich auch sehr beschäftigen.
Absolut. Ich meine, was sich im Moment abspielt, gerade auch in unserer Verwaltung in Bern und bei einem recht erklecklichen Anteil der Politiker, ist irgendwie der Umstand, dass man die Schweiz wesentlich näher an die EU führen will. In einer Art und Weise, die zu einer Abhängigkeit führt oder einer Unterjochung, die einfach unserer direkten Demokratie, unseren Traditionen, unserer Freiheitsdenken und unsere Souveränität völlig abträglich sind, und da muss man den Riegel schieben. Also wir haben einerseits natürlich die EU, die macht einen guten Job, die verhandelt hervorragend für sich selbst. Das, dem ist ja nichts entgegenzusetzen.
Sie meinen innerhalb der Verhandlungen machen
sie einen guten Job? Innerhalb der Verhandlungen, ich meine, die EU macht einen guten Job, aber wir kämpfen eben auch gegen unsere Politiker, die einknicken im vorauseilenden Gehorsam, und die Verwaltung, die offensichtlich ein großes Interesse hat, uns der EU zu unterwerfen. Und da muss letztendlich das Volk das letzte Wort haben, und dafür werden wir sorgen.
Das ist auch wunderbar, dass das Volk in der Schweiz überhaupt das letzte Wort hat. Das ist, ich denke, weltweit jetzt einmalig. Ich glaube, vielen Leuten sind sich dessen nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, die letzte echte Demokratie auf unserem Planeten zu sein. Und Sie hatten von Souveränität gesprochen. Das ist ja auch ein anderes Wort für Eigenständigkeit. Und viele Deutsche, vermutlich auch andere Länder, ich sehe mich da selbst auch so, bewundern die Schweizer sehr für ihre Eigenständigkeit. Und Sie sehen ja genau diese Eigenständigkeit auch bedroht an und setzen sich daher auch aktiv mit ProSchweiz für den Schutz dieser Eigenständigkeit ein. Warum sehen Sie diese Eigenständigkeit als bedroht an und warum sprechen Sie von einer Unterjochung?
Wenn man das Vertragswerk ansieht, gibt es einige Dinge, die einem auffallen. Einerseits würden wir uns bei Unterzeichnung der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen. Also der Europäische Gerichtshof hätte das letzte Wort. Auch wenn wir in einer Abstimmung etwas ablehnen, das wir nicht übernehmen wollen, ist immer das Damoklesschwert da mit den sogenannten Ausgleichszahlungen. Das ist eine diplomatische Verballhornung, eigentlich einer Zwangsjacke, die man uns überstülpt. Und das geht einfach nicht. Es geht auch nicht, dass wir überrannt werden. Es geht auch nicht, dass wir nicht über oder dass wir werden überrannt von Migranten, von Asylanten, obschon wir ein Schengen-Dublin-Abkommen haben, gemeinsam mit der EU. Also irgendjemand macht da den Job nicht, weil die Migranten kommen ja nicht mit dem Privatjet in die Schweiz, sondern über die grüne Grenze. Italien weigert sich, das Schengen-Abkommen durchzusetzen. Andere Länder offensichtlich auch. In Deutschland ist man jetzt eine härtere Gangart gefahren. Aber wir müssen, und das ist sogar in unserer Verfassung zementiert, die Einwanderung kontrollieren und nicht preisgeben. Und mit der Unterzeichnung dieses Vertragswerkes kämen wir absolut in die Bredouille und würden überrannt werden. Dann kommt noch etwas anderes hinzu. In Deutschland, leider muss ich sagen, werden großzügigst Ausländer eingebürgert. Die hätten auch alle das Recht, in die Schweiz zu kommen, auf unseren Sozialwerken auszuruhen. Das kann es nicht sein.
Ich meine, nicht nur das, sondern deutsche Politiker, meistens der linken Parteien, die ja nach wie vor, wie wir jetzt bei der Baden-Württemberg-Wahl gesehen haben, zahlreich gewählt werden, die sprechen ja immer von Turbo-Einbürgerungen. Also die sehen sich ja dort als neues Wählerpotenzial, das sie sich reinholen. Ich gebe dir schnell die deutsche Staatsbürgerschaft. Jeder, der einen Puls hat und atmen kann, bekommt eine relativ schnell. Und dafür bekommen wir eure Stimmen. Das ist, sage ich mal, der unausgesprochene Deal, der dabei zustande kommt mit der Masseneinwanderung. Jetzt ist es ja in der Schweiz, wie schon gesagt, eines der letzten Länder, in der direkte Demokratie umfassend auch praktiziert wird. Das ist übrigens etwas, das nicht von allen, aber von den meisten deutschen Parteien grundsätzlich abgelehnt wird. Ich würde sagen, die meiden das wie der Teufel das Weihwasser. Man redet zwar immer davon, auf demokratischem Boden und demokratischer Grundüberzeugung zu sein, aber wenn es dann darum geht, dass das Volk abstimmen darf, dann wird das sofort abgelehnt. Wie ist das Ihrer Ansicht nach mit einem Annähern zur EU, die ja den Trend hat zu Gremien, Behörden, Expertenkreisen, die davon überzeugt ist, dass ganz bewusst der Bevölkerung keine Stimme gegeben werden soll, weil die das nicht verstehen, sondern es braucht immer politische Experten, die müssen das Ganze über die Köpfe hinweg entscheiden. Wie würden Sie gegen argumentieren?
Ja, die Frage ist, ob dann bessere Entscheide rauskommen. Wenn man das ansieht. Ich meine, wir haben eine direkte Demokratie. Die Urform war ja die Landsgemeinde, die gibt es ja heute noch. Ursprünglich waren es ja nur Männer, die zugelassen wurden. Das hat man ja jetzt Gott sei Dank geändert. Jetzt sind ja auch Frauen dabei. Und das ist die Urform der direkten Demokratie. In Deutschland und in der EU ist es eine repräsentative Demokratie. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler können einmal alle 4-5 Jahre können sie die Repräsentanten wählen. Und die finden es natürlich unangenehm, und das ist jetzt eine Entwicklung auch in der Schweiz, die Politiker finden es unangenehm, wenn das Volk die politische Arbeit stört. Obschon das in unserer DNA ist, aber vor allem die Linkspolitiker, die Grünen, die finden das schäbig. Und wieso das Volk? Und das ist so diese Klasspolitik, die sich da herausgebildet hat, ganz extrem natürlich in Brüssel und also EU, EU-Kommission, natürlich auch in den EU-Ländern. Und die Bestrebung besteht auch bei uns, dass man eben sich annähert an die EU und das Volk ausschaltet. Jetzt ist die Frage, wie gibt es bessere Entscheide? Ich finde das arrogant, herablassend, wenn man das Volk ausklammert. Die Politiker sind ja bezahlt durch Steuersubstrat des Volkes und haben eigentlich die verdammte Pflicht dem Volk, dass die Politik so zu erklären, dass sie es verstehen. Und einfach zu sagen, ja, die sind zu doof, die begreifen das nicht, also machen wir, was wir wollen. Das geht überhaupt nicht. Und ich meine, wenn ich mir Profi-Parlamente ansehe und Regierungen, ich nehme zwei deutsche Beispiele und verzeihen Sie mir das, ein Kinderbuchautor war Wirtschaftsminister, wir haben ja den Ausfluss dieser Politik gesehen, und eine Vorgänger, Außenministerin, die Englisch überhaupt nicht konnte und eigentlich auch das, was sie in der Muttersprache gesagt hat, hat man fast durch einen Dolmetscher übersetzen müssen, dass man es verstanden hat. Ob das dann besser war als ein Milizparlament, oder das bleibe mal dahingestellt. Also ich würde sagen, die Klasspolitik in dieser Form ist abzulehnen. Das Volk hat den letzten Entscheid. Und letztendlich ist das Volk der Chef in der Schweiz.
So sollte es definitiv sein. Ja. Da hätte ich gerne mal eine Frage an den Menschen, an Sie, Herr Rietiger. Was glauben Sie denn, warum sehen wir diese Ähnlichkeit in verschiedenen Ländern? Es ist immer linke Politik, die die Demokratie, die sie eigentlich nach außen hin hochhält, wirklich aber ablehnt. Also wir sprechen von direkter Demokratie. Also Einfluss des Volkes auf die Entscheidungen in der Politik. Die wird ja grundsätzlich, Sie sagen es genauso, in der Schweiz ist es wie in Italien, in Frankreich, in Deutschland ganz klar. Linke Politik lehnt Volksentscheide ab, während sie der rechten Politik genau das vorwirft, nämlich antidemokratisch zu sein. Wenn wir aber nach Deutschland schauen, die AfD ist die einzige große Partei in Deutschland, die in ihrem Wahlprogramm drinstehen hat, dass es eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild geben soll. Wie ist das in der Schweiz selbst?
Bei uns ist es ganz ähnlich. Die Linksparteien, und da zähle ich auch die Grünen dazu, da zähle ich auch leider einen Teil der Freien, der FDP hinzu und auch der Mittepartei, einen Teil davon, die wollen das Volk bevormunden. Das sieht man in der Gesundheitspolitik, das hat man in extremis gesehen während Covid, auch in der Schweiz, ganz extrem in Deutschland, ernährungspolitisch. Man sagt, Fleisch ist schlecht. Mhm. Heute gibt es einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, wo sogenannte Experten sagen, Alkohol ist grundsätzlich schlecht. Diese Aussage ist wissenschaftlich nicht untermauert. Ich will jetzt nicht sagen, man soll sich betrinken, überhaupt nicht. Also, man will eigentlich den Kern der Gesellschaft, nämlich die Familie, zurückdrängen und ausschalten. Der Staat hat letztendlich das Sagen. Und das ist nicht mein Modell. Mein Modell ist, dass die Basis eines Volkes ist letztendlich die Familie. Und die Familie handelt eigenverantwortlich im Rahmen der Gesetze. Und Eigenverantwortung ist gerade in diesen Kreisen verpönt. Man will alles vorschreiben und das haben wir gesehen. Und da müssen wir dagegenhalten. Das geht so weit, dass man ja sogar über die Medien, Mainstream-Medien, die Meinung beschränken will, einschränken will. Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Und das sehen wir auch in der EU, wir sehen das in Deutschland. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Und was soll das noch mit Demokratie zu tun haben?
Ganz klar, ganz klar. Ich muss mich da selbst auch immer wundern, wenn ich das höre, dass es da Politiker gibt in der Schweiz, die sich der EU annähern wollen. Ich meine, es gibt ja Verbindungen, die machen irgendwie Sinn. Aber wer steigt bitte noch auf ein untergehendes Schiff auf, kurz bevor es untergeht? Jetzt kann man unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie lange das noch dauert. Aber wir sehen jetzt schon Sezessionsbewegungen, die Ungarn sagen, wir wollen damit eigentlich immer weniger zu tun haben. Die Serben, die Slowenen, alles Länder, die Strafzahlungen, tägliche Strafzahlungen leisten, weil sie keine Migranten aufnehmen. Auch als Länder bekannt, die heutzutage ziemlich sicher sind, wo man abends noch durch einen Park laufen kann. Das heißt, alle Länder, die sich wirklich diesem EU-weiten, dieser Leitlinie angeschlossen haben, haben heute die gleichen Probleme. Also welchen Grund oder welche Argumentationsgrundlage gibt es für Schweizer Politiker zu sagen, dieses weltweite Erfolgsmodell Schweiz, das wollen wir jetzt abschaffen oder auf jeden Fall mal stark beschneiden, um uns einem untergehenden Schiff anzuschließen?
Ja, das ist die große Frage. Ich meine, letztendlich kann ich die Frage nicht abschließend beantworten, aber aus meinen Gesprächen mit vielen Befürwortern sehe ich ganz klar, also bei Politikern, die finden das höchst attraktiv, in der EU zu sein oder sich der EU anzunähern.
Wo liegt die Attraktivität?
Ja, ich meine, es gibt Partys, man reist sehr viel. Okay. Ja, das ist ganz profan. Und ich meine, die haben Insignien der Macht. Mhm. Gehen Sie mal nach Bern und sehen Sie, wie ein Bundesrat sich bewegt, einer der Top 7 unserer Regierung. Die treffen Sie auf der Straße an, ohne bewacht zu sein. Mhm. Die grüßen einen. In Deutschland wäre das unmöglich. Jeder Parlamentarier kommt mit der Mercedes-Limousine, wird bewacht. Das ist undenkbar. Da hat man Insignien der Macht. Denn die Güppli-Partys, die wie wir das in der Schweiz nennen, und dann die Partys und dann kann man reisen. Alle diese sinnlosen Reisen von Parlamentariern, die niemand kontrolliert, da wehre ich mich ständig dagegen. Und wir müssen das Rad insofern zurückdrehen, als wir eigentlich wieder ein Milizparlament bräuchten. Wir sprechen ja vom Milizparlament. Aber gerade die Leute von links, die Grünen, bei denen ist ihre Parlamentarierfunktion sehr oft die einzige Einnahmequelle. Es sei denn, dass sie noch über Interessenskonflikte und so noch zu einem Verwaltungsratsmandat kommen und dann auch noch da Geld ziehen. Aber das muss man abstellen. Darum sage ich auch, man muss die Tantiemen. Ich meine, ein Nationalrat in der Schweiz verdient etwa 130'000 Basis, plus dann noch das Kommissionsgeld, plus, die kommen dann gerne über 150'000 mit allen anderen Vergünstigungen. Das muss man radikal reduzieren auf 50'000, 60'000, viermal drei Wochen Session, 60'000 plus ein Generalabonnement der SBB. Reisen müssen die sowieso nicht. Und dann müssen die Leute wieder arbeiten, sind im Arbeitsprozess und sehen auch, wie das normale Volk tickt. Mhm. Die sind völlig abgehoben. Und in der EU, das ist mindestens meine Perspektive, sind die Politiker total abgehoben.
Absolut. Wenn ich das gerade höre, Herr Rittiger, ja. Wenn Sie sagen, die müssen arbeiten gehen, dann denke ich mir, also für uns deutsche Zuschauer, die das jetzt hören, die werden denken, was erzählt dieser Mann da? Wie arbeiten? Bei uns sind das früher mal Theaterschauspieler gewesen, Straßenmusikanten oder haben 26 ja. Semester studiert. Die haben noch nie einen einzigen Tag in ihrem ganzen Leben gearbeitet. Und sie plädieren dafür, dass sie einen richtigen Job haben sollten.
Ja, das ist ja eigentlich in der Schweiz, ist das üblich eigentlich. Also wir haben sehr viele Parlamentarier, die haben einen Job, die haben eine Firma oder sind angestellt, sind höhere Angestellte, leitende Angestellte oder auch weniger leitende. Und daneben machen sie die Parlamentsaufgabe. Das ist eigentlich der Sinn in der Schweiz. Und ich meine, was wir in der Schweiz jetzt auch erleben, weil man gleicht sich jetzt eben der EU an, ist ein Wildwuchs mit Anstellungen von Vollbeamten in Bern. Also da rede ich jetzt von den eidgenössischen Beamten. Wir haben mittlerweile 40'000 Beamte mit einem Durchschnittsgehalt von 130'000 Schweizer Franken. Das gibt schon gegen 3 Milliarden. Da kommt noch, 6 Milliarden. Und dann kommt aber noch dazu etwa 25% Lohnnebenkosten. Und ich meine, Beamte sind ja per Definition eigentlich schon ihr ganzes Arbeitsleben im Vorruhestand. Ich meine, es gibt ja diesen Witz, zwei Beamte treffen sich auf der Toilette und dann sagt der eine zum anderen, kannst du auch nicht schlafen? Oder? Also man kann gut und gerne, man muss nicht Elon Musk heißen, kann man die Hälfte der Beamten entlassen. Und dann hätten wir noch als Nebeneffekt unsere Personalsituation zum Teil gelöst, weil wir sagen ja Fachkräftemangel. Im Moment ist es so in der Schweiz, dass die Regierungen uns die Fachkräfte entziehen, weil der Lohn so hoch ist und die Lohnnebenkosten und alles. Und der Staat verwöhnt die Beamten. Und ich meine, in der EU ist das noch viel ausgeprägter.
Absolut.
Und das ist wahrscheinlich die Motivation, dass man da weitergeht. Und in der Schweiz ist es umgekehrt. Man gibt das Geld aus, das man zuerst verdient hat. Das war mal so und das sollte auch wieder in Zukunft so sein.
Wohlgemerkt, es gibt ja auch Kantone, die immer wieder Steuerangleichungen vornehmen und diese sind seltenst nach oben, sondern eigentlich nach unten. Das ist wiederum etwas, das müsste man dem deutschen Zuschauer erklären, das ist wie Chinesisch, Steuern werden gesenkt, das gibt es bei uns nicht, es gibt nur einen Weg und das ist Steuern immer kerzengerade nach oben. Das heißt aber, in der Schweiz wird anders gewirtschaftet, wenn es einen Überschuss gibt, dann kann es auch sein, dass eine Gemeinde oder ein Kanton die Steuern senkt für die Bürger.
Absolut. Und darum plädiere ich auch dafür, dass man, und das ist natürlich anti-EU, das ist klar, ich bin gegen eine starke Zentralregierung, alles eigenverantwortlich schieben in die Kantone, in die Gemeinden und dann auch Eigenverantwortung des Bürgers. Das muss es sein. Das ist natürlich nicht das, was man will in einer zentral dirigistisch gelenkten Organisations- oder Regierungsform wie in der EU. Und da ist klar, da haben wir einen Zielkonflikt. Und da sind vor allem natürlich die Linken sind natürlich schwer darauf aus und haben natürlich das gleiche Ziel. Sie möchten ausländische potenzielle Bürger oder Wähler möchten sie mobilisieren für sich selber.
Mhm. Ich meine, das ist wiederum kein Erfolgsmodell, das sieht man in Deutschland, denn ich weiß nicht, wenn wir uns die Kriminalitätsstatistiken anschauen, ist das absolut dramatisch. Und der Vorteil, dass diese Leute dann irgendwann mal wählen können, das ist dann auch nicht gesichert, ob die selbst dann die Parteien wählen wollen, die jetzt denken, sie bürgern sie ein, damit sie die Stimmen bekommen, ja? Oder ob die überhaupt wählen.
Was ich vielleicht noch sagen möchte, ich bin nicht grundsätzlich anti-deutsch eingestellt, oder dass auch die Zuschauer das nicht falsch verstehen. Ich bin sogar ein großer Fan und ich habe Deutschland in meiner Jugend immer bewundert. Ich frage mich einfach, wohin steuert das Abendland? Ich meine, das Ganze, die französische Revolution, das Bildungsbürgertum, die Aufklärung, die Literatur, die Wissenschaft, ich meine, all das, da hatten wir eine Vorherrschaft. Bis eigentlich vielleicht vor 50 Jahren. Wir waren tonangebend. Was ist mit uns passiert, dass wir das uns haben entreißen lassen? Mhm. Das finde ich schon, und ich meine auch in den Geisteswissenschaften, und wenn man sieht die Nobelpreise, das ist also schon, das berührt mich, weil letztendlich hätten wir das Potenzial, aber wir müssen wieder arbeiten, wir müssen wieder Eigenleistung bringen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, Herr Dr. Rietiger, dass gerade Menschen, die ihr Land lieben, besonders berührt sind, weil das wird ihnen ja oftmals als Kritik danach gesagt, ach, die kritisieren ja nur. Ja, die kritisieren, weil sie das Land lieben und sehen, wie es sich verändert und das einen traurig stimmt. Jetzt sprechen wir nach wie vor von einem Erfolgsgeheimnis in der Schweiz und dieses Erfolgsgeheimnis ist wohl offensichtlich nicht Rohstoffe oder Ölvorkommen. Wenn die da wären, dann hätten die Amerikaner bereits ihre Form von Demokratie gebracht. Aber es muss ja irgendwas anderes sein. Die Schweiz tut Dinge anders und deswegen kommen jetzt auch viele Leute rein, gerade die Deutschen. Es ist einfach nur mal so, flüchten jetzt in immer größerem Maße in die Schweiz, aber die Norweger vor ein paar Jahren auch als gigantische Steuern, ich meine von über 70%, die Reichensteuern in Norwegen eingeführt wurde. Es kommen also immer wieder Wellen an sehr gebildeten Menschen in die Schweiz und das liegt nicht nur an den Steuern, sondern das liegt auch am Lebensgefühl hier, an den Traditionen. Es gibt also dieses Erfolgsgeheimnis. Meine Frage an Sie ist, andere Leute müssen das doch sehen. Die sagen sich, uns geht es schlecht und der Schweiz geht es seit vielen, vielen Jahren sehr gut. Warum wird das eigentlich nicht kopiert? Warum kopieren das nicht andere Länder?
Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Eigentlich müssten wir dieses Modell versuchen zu exportieren. Aber offensichtlich ist es so, dass man sagt, ja, man ist derart in seinem Denken gefangen, dass man sagt, ja, wieso sollen wir etwas ändern? Wir reißen die Schweiz runter und wir gehen an die Schweizer Honigtöpfe. Was auch unterschätzt wird, das muss ich hier auch mal sagen, was die Schweiz eigentlich leistet, auch für die Europäische Union. Ich meine, das wissen viele Leute nicht. Wir haben 400'000 Grenzgänger aus der EU, die bei uns arbeiten. Nehmen wir ein Durchschnittsgehalt, ein Jahresgehalt von 65'000, was eher tief ist, da sprechen wir von gegen 30 Milliarden, die wir in die EU pumpen. Mhm. 30 Milliarden. Dann dürfen wir nicht vergessen, die Studenten aus der EU, die können bei uns genau gleich wie der Schweizer Bürger, der Schweizer Student, für ein Butterbrot studieren. Das ist 1 Milliarde pro Jahr, die wir reinschieben. Dann haben wir eine negative Handelsbilanz gegenüber der EU. Also eigentlich müsste die EU uns zahlen. Sie verlangt von uns Kohäsionszahlungen von 300 bis 400 Millionen pro Jahr über eine gewisse Zeit. Aber eigentlich wäre es umgekehrt, müsste eigentlich die EU uns Kohäsionszahlungen zahlen. Das sagt niemand. Und wenn man dann eben unsere zum Teil Marionettenpolitiker sieht, die diese Sachkenntnis nicht haben und einfach denken, ja, wir sind Rosinenpicker und wir müssen mitmachen und da müssen wir halt bezahlen. Ich frage auch mal, bezahlt China oder die USA? Zahlen die für den Binnenmarktzutritt irgendeinen Aufpreis oder zahlen die Geld dafür? Kann ich mir nicht vorstellen. Wieso soll die Schweiz, die so viel leistet und man das nicht weiß und gutiert eigentlich, wieso soll sie so viel bezahlen? Das verstehen wir nicht.
Ich glaube, das ist aber reine Machtpolitik. Die Amerikaner und die Chinesen, und das merken immer mehr Leute, es geht eben nicht um Diplomatie, sondern es geht um den Durchmesser des Oberarmes, ja, weil es wird ja immer barbarischer, auch wie es aktuell bei uns auf der Welt läuft. Wir sehen das jeden Tag. Der die größte Flinte in der Hand hält, der hat aktuell das Sagen. Es ist ja eher so, dass man dieses Erfolgsmodell der Schweiz sieht. Ich denke, die Politiker, die es sehen, betrachten es oder sehen es teilweise als Gefahr, weil es ist das Gegenteil von dem, was sie predigen. Sie sind die Erfolglosen und man will dann, dass die Schweiz sich ihnen angleicht. Also die Europäische Union möchte ja mit diesem geplanten Zusammenschluss, dass die Schweiz sich angleicht. Die müssten ja normalerweise sagen, wir gleichen uns der Schweiz an und übernehmen dieses Erfolgsmodell. Das heißt also, man will sie auf ein tieferes Niveau runterziehen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich meine, wir Schweizer haben irgendwo die Tendenz, dass wir versuchen, alles zu kopieren, was in Deutschland und der EU läuft. Ich meine, wir haben diese ganze Energiewende, die ja durch keine wissenschaftlichen Daten wirklich abgestützt ist, mitgetragen. Heute höre ich, dass Ursula von der Leyen eine Abkehr gemacht hat und gesagt hat, Kernenergie ist wieder, wieder an der Tagesordnung. Mhm. Das, was wir schon seit 2-3 Jahren predigen. Es ist manchmal interessant, das finde ich jetzt positiv. Ich hoffe, dass dieser positive Impuls auch in der Schweiz übernommen wird.
Ja, man muss dazu wissen, auch eine Ursula von der Leyen ist sich dessen, denke ich, seit langem bewusst und man hat Dinge mitgetragen, bis man jetzt sieht, sie sind nicht mehr tragbar. Und jetzt spricht man vom Offenbarungseid einer ganzen Politikergeneration. Aber das wusste man doch damals alles schon. Man hat gewartet, bis die letzten Atomkraftwerke in Deutschland nicht nur abgeschalten, sondern gesprengt worden sind, damit die Zerstörung unwiederbringbar ist. Man braucht jetzt also, manche reden von 7 bis 8 Jahren, bis neue Atomkraftwerke in ihrer Struktur wieder aufgebaut sind. Und jetzt sagt man, das war ein großer Fehler. Jetzt prangern sie aber auch die stark gestiegene Bürokratie in der Schweiz an. Bisher war das ja eigentlich, man sprach ja immer von Lean Management. Die Schweiz war recht schnell auch in den Entscheidungen am Ende, weil es nicht so einen gigantischen Bürokratieaufwand gab. Was bedeutet diese Entwicklung für die Schweizer Bürger und warum scheint dieser Trend sich ja auch überall um sich zu greifen?
Das hat natürlich damit zu tun, dass man diese EU-Gesetze in vorauseilendem Gehorsam angenommen hat. Ich meine, wenn ich höre, dass man jetzt wieder mehrere hundert Beamte angestellt hat, die nur gewisse Gesetze überprüfen müssen. Ich meine, auch jetzt mit diesen neuen Rahmenverträgen, dass wir Tausende von zusätzlichen Beamtenstellen kreieren, nur um eigentlich Conformity zu demonstrieren. Ich glaube, da müssen wir das Rad zurückdrehen und das dürfen wir der EU nicht abkupfern. Also wir müssen wieder zurück auf unsere Werte und darum sagen wir auch, ich meine, wir Schweizer haben ja immer so eine Tendenz zwischen Bundesstaat und Staatenbund hin und her zu pendeln. Wir waren ja lange ein Staatenbund und haben gesagt, also Bern interessiert uns nicht. Dann hat man uns den Bundesstaat aufgezwungen, das war auch richtig, oder 1848, aber wir haben immer noch so etwas, diese Staatenbund-DNA in uns. Und das ist auch gut so. Also muss man Arbeitsteilung machen und der Bund soll Außenpolitik machen, soll Landesverteidigung, Sicherheitspolitik machen, aber soll sich aus anderen Dingen möglichst raushalten. Und da soll man die Kantone, die Gemeinden machen lassen und eben damit auch vor allem diese Beamtenstellen herunterfahren. Weil je mehr Beamte sie haben, umso mehr Bürokratie haben sie. Und da sind wir voll auf den EU-Zug aufgesprungen. Und da gilt es, das Rad zurückzudrehen. Mhm. Ich meine, wenn diese Verträge abgelehnt werden, und davon gehe ich aus, das Schweizer Volk wird begreifen und wir werden dafür sorgen, dass sie begreifen, was man damit unterzeichnet, dann ist meine große Frage, wie kann man das Rad zurückdrehen? Wieso müssen wir um einen gewissen Binnenmarkt offen zu halten oder wirtschaftlich Handel zu betreiben mit anderen Ländern. Wieso müssen wir derart viele Gesetze unterschreiben? Das machen ja die Chinesen und die Amerikaner auch nicht. Also wie dreht man das Rad zurück?
Herr Rietiger, wie genau setzt sich Pro Schweiz ein für dieses Belangen, dass diese Abstimmung, wie Sie sagen, dass die Leute es begreifen und dass sie richtig abstimmen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man sagt ja immer, wir treiben Handel mit der EU. Und wenn man dann mal die Zolldaten sich ansieht, mit wem treibt die Schweiz wirklich Handel, dann ist das Baden-Württemberg, es ist Bayern, es ist Österreich, es ist Italien, es ist Norwegen und vielleicht noch Frankreich. Der überwiegende Teil ist mit Baden-Württemberg und mit Bayern. Wieso um alles in der Welt müssen wir täglich hören, wie wichtig die EU als Ganzes ist und wieso müssen wir mit der ganzen EU ein Vertragswerk unterzeichnen, wenn wir doch auch mit den einzelnen Ländern sehr gut fahren würden in einem Rahmen eines Freihandelsabkommens und mit denen maßgeschneiderte Verträge machen können. Ich meine, das Verhältnis zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg und Bayern ist sehr erfreulich. Man versteht sich. Die sagen uns ja, ich meine, es gibt ja eine MedTech-Industrie im Süden von Deutschland, mit denen hatte ich viele Kontakte, die sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich, in die EU zu gehen oder euch da anzunähern? Ich meine, man hört es ja von Geschäftspartnern, was sie darüber denken. Aber das weiß niemand, weil die Politiker, die sagen, ha, es ist die ganze EU, es ist 350 oder 450 oder wie viele Millionen Bürger, das ist ein Riesenmarkt. Aber wenn man sieht, wo wir das Geld verdienen, wo wir welche Handelsbilanz haben. Ich meine, die Handelsbilanz zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz ist ungefähr dieselbe wie zwischen der USA und der Schweiz. Das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Diese Fakten muss man dem Schweizer Bürger so erklären, dass sie es verstehen und dass sie diese Dauerbeschallung, die mediale, von diesen Linkspolitikern und von den Befürwortern, dass man da wirklich die Leute sachgerecht informiert, nicht polemisch, aber dass man denen die Fakten aufzeigt. Und das ist die Aufgabe von Pro Schweiz. Wir haben ja 27'000 Mitglieder, aber das muss natürlich darüber hinausgehen. Der Vorteil von Pro Schweiz ist auch, dass wir überparteilich sind. Wir haben also Leute auch aus Linksparteien, die uns unterstützen. Das finde ich dann sehr bemerkenswert. Die würden nie in eine Rechtspartei à la SVP oder so gehen, aber uns unterstützen sie. Wir können als Sammelbecken für verschiedene Kräfte fungieren und uns auch mit anderen Gruppierungen zusammenschließen oder zusammenarbeiten vielleicht eher. Und ich denke, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir wissen nicht genau, wann es die Abstimmung geben wird. Wahrscheinlich müssen wir noch Stimmen sammeln für ein Referendum. Aber auch das werden wir hinkriegen und wahrscheinlich 2027, 2028 wird dann die Abstimmung erfolgen. Und dann werden wir dann sehen, wie der Bundesrat reagiert, wenn das abgelehnt wird durch das Volk. Mhm.
Nun, es wird auf jeden Fall reagiert werden, das ist das Gute. Es kann nicht einfach abgeschlossen oder ausgeschlossen werden. Kommen wir mal noch zu einem anderen Thema, und zwar der sogenannten Neutralitätsinitiative. Diese soll ja wieder die traditionelle Schweizer Neutralität herstellen. Ich sage ganz bewusst herstellen, denn diese galt sehr lange Zeit, wurde aber, ich würde das Wort gebrochen benutzen, wurde gebrochen beim laufenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da hat sich die Schweiz ja nicht mehr neutral gezeigt und ich meine auch dem Sanktionspaket oder Sanktionspaketen angeschlossen. Was würden Sie konkret ändern, wenn diese Initiative Erfolg hätte?
Also erstens mal wäre dann in der Verfassung klar festgeschrieben, was die Leitplanken sind der Neutralität. Im Moment haben wir Interpretationsspielraum vermeintlichen. Unser Außenminister erzählt, die Neutralität muss flexibel sein. Also ich meine, man ist entweder schwanger oder nicht schwanger, aber halbschwanger gibt es nicht. Dann ist es mir lieber, muss ich ehrlich sagen, so eine flexible Neutralität, das wollen wir nicht. Dann lieber auf die Neutralität verzichten. Aber die Neutralität ist eine fundamentale Eigenschaft der Schweizer, die uns auch im wirtschaftlichen Zusammenhang sehr hilft. Ich meine, wenn ich mit asiatischen Geschäftsleuten rede, mit Partnern, die sagen, bleibt um Himmels Willen neutral, das macht euch glaubwürdig, beständig. Jetzt gibt es ein Problem, und da verstehe ich verschiedene Bürger, die sagen, ja, die Sanktionen würden verboten werden, wenn man die Neutralität komplett so durchsetzen würde. Das stimmt eben nicht. Die Schweiz dürfte sich als neutraler Staat an Sanktionen beteiligen, wenn sie von der UNO gestattet oder sanktioniert worden sind. Was man aber nicht macht, ist sich Machtspielen gewisser Blöcke aussetzen. Und wenn die EU jetzt sagt, jetzt machen wir Sanktionen gegen dieses Land, das hat aber mit der UNO nichts zu tun. Oder auch die USA verhängen Sanktionen gegen ein Land. Das Problem der Sanktionen ist so, dass wenn die UNO Sanktionen verhängt, darf die Schweiz oder muss die Schweiz sogar als neutraler Staat mitmachen. Aber wenn einzelne Machtblöcke losgelöst von der UNO für sich selber entscheiden, und jetzt sind wir wieder beim Muskelspannen, oder? Die sagen, jetzt werden wir einen Gegner in die Knie zwingen, dann darf die Schweiz nicht mitmachen. Und ich glaube, das ist ein abgrundtiefes Missverständnis, was wirklich Sanktionen sind, wann sie erlaubt sind und wann nicht. Und ich denke, das führt zu einer gewissen Verunsicherung. Also die Neutralitätsinitiative ist sehr klar. Die Gegner sagen, es ist zu einschränkend, aber sie ist bewusst einschränkend, weil wir eben nicht einen Außenminister wollen, der erzählt, ja, wir sind flexibel und das Völkerrecht und die UNO und alles, und aber wir machen trotzdem mit. Wir wollen nicht, dass der Bundesrat diese Freiheit hat. Der Bundesrat soll das tun, was das Volk ihm auferlegt. Und nicht einfach, ja, ich finde, die Neutralität ist flexibel, also machen wir das so oder wir handhaben das anders. Das wollen wir nicht. Warum kommt es in die Verfassung?
Ja. Neutral heißt neutral, nicht ein bisschen neutral.
Genau.
Ich denke, da ist, genau. ist das ganz klar.
Und dann muss das der Bundesrat natürlich auch erklären den Leuten. Aber erklären muss man nur viel, wenn man sie nicht glaubwürdig lebt. Wenn wir sie glaubwürdig leben würden, die Neutralität, und wir sind ihr zu einem großen Teil verlustig gegangen, dann muss man auch nicht so viel erklären.
Ja, Dr. Rittiger, meine letzte Frage an Sie. Diese gerichtet auch an die Schweizer Bürger. Was glauben Sie, sind die wichtigsten drei Abstimmungen, die die Schweiz vor sich hat, und wie müssen diese ausgehen?
Die nächste Abstimmung wird die 10 Millionen Schweiz sein. Mhm. Es ist absolut notwendig, dass wir die Personenfreizügigkeit kontrollieren, weil wenn wir uns auf das EU-Niveau angleichen, dann ist das mit einer Verarmung verbunden. Wir werden Infrastrukturprobleme haben, noch gravierender als jetzt. Ja. Gehen Sie auf die Straße, die sind überfüllt. Wir haben viel zu viele Leute hier. Und auf der anderen Seite haben wir dann Grüne, die verhindern, dass wir Infrastruktur ausbauen. Die Mietpreise sind absurd hoch, die Kaufpreise für Liegenschaften sind außer Kontrolle geraten, also kein Normaler kann sich überhaupt noch ein Eigenheim leisten. Schulen sind überfüllt, Spitäler sind überfüllt. Also diese 10-Millionen-Initiative, die Begrenzung, die muss auf jeden Fall, die muss durchgehen. Das wäre natürlich aus EU-Sicht ein Rückschlag. Das würde natürlich die Verträge in Frage stellen, aber so be it. Das Zweite ist die Neutralitätsinitiative, die wird gegen Ende dieses Jahr kommen. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir diese Initiative annehmen müssen. Da gibt es Widerstand, das wird ein Uphill-Battle werden. Aber man muss halt die Dinge erklären den Leuten. Was heißt es? Gerade die Sanktionen. Weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist doch ungerecht, was in der Ukraine gelaufen ist. Ist immer eine Frage, wie man die geschichtlichen Zusammenhänge deutet. Und da will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber letztendlich ist klar, es wurde angegriffen, aber es gibt auch eine Vorgeschichte. Dann gibt es Sanktionen. Unter welchen Bedingungen dürfen wir an Sanktionen mitmachen und welchen nicht? Das muss man dem Volk erklären. Und last but not least ist natürlich die ganze Abstimmung über die EU-Rahmenverträge absolut kritisch. Wenn wir diese Verträge unterzeichnen, dann ist das das Ende der Schweiz in der vorliegenden Form. Und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Und das werden wir verhindern.
Klare und deutliche Worte von Herrn Dr. Rittiger. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war sehr interessant. Danke sehr.
Vielen Dank.